Und jetzt könnte man sagen, Rassismus, antimuslimischer Rassismus, ist ja eine Religion, warum Begriff Rassismus da drinnen? Und die Verwendung des Begriffs Rassismus verdeutlicht dann hier dabei, dass diese Gruppe im Zuge dieses Prozesses überhaupt erst geschaffen wird oder auch, wie wir sagen, konstruiert wird. Und dass sich dann auch dies für diese markierten Menschen auch im Alltag institutionell und gesellschaftlich negativ auswirkt. Also wir sehen hier, man kann verschiedene theoretische Verständnisse haben, aber am Ende schauen wir uns sozusagen die Folgen und die Auswirkungen an. Und daher denke ich, dass es eine Bereicherung sein kann, wenn wir uns verschiedene theoretische Blickwinkel auf den Blick haben.
Willkommen zum Podcast Melting Pot Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer 31. Folge von Melting Pot. Ich glaube, ich habe noch nie so früh ein gutes neues Jahr gewünscht, aber ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. Wir sind nämlich hier gerade noch in der Aufnahme im Dezember, deswegen ist es gerade etwas ungewöhnlich für uns. Ja, wir haben heute das Moderationsteam zwischen mir und Merve. Hallo Merve.
Hi.
Und wir haben heute als Gast Zeynep Demir. Hi Zeynep.
Hallo.
Ich würde dich zuerst einmal kurz vorstellen. Und zwar bist du Zeynep Psychologin und hast in Southampton studiert und bist seit 2020 an der Universität in Bielefeld und hast dort eine aufgeteilte Stelle, einmal 50% in den Erziehungswissenschaften. Da bist du so für die Themen Gleichstellung, Equity und Diversity zuständig und hast eine 50% Stelle am IKG, das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Und bist dort in einem Projekt des BMI, das heißt muslimische Perspektiven auf Islamfeindlichkeit. Und nebenbei, ich weiß nicht, wann du das machst, aber nebenbei promovierst du noch zu dem Thema Migration und Gesundheit. Und deine thematischen Forschungsschwerpunkte sind Migration, Akkulturation, Diskriminierung, Rassismus und Diversität. Das ist so das Querschnittsthema. Und nebenbei machst du auch noch einen Podcast. Wir sind sozusagen auch noch auf der Ebene Kolleginnen. Und dieser Podcast heißt Researching Diversity. Den kann ich im Übrigen auch sehr empfehlen. Und wir fangen jetzt wie üblich mit unseren Entweder-Oder-Fragen an, die du jetzt ganz spontan beantworten kannst, Zeynep. Und da übergebe ich jetzt mal direkt an Merve.
Vielen Dank, liebe Andrea. Also den Podcast werden wir auf jeden Fall auch in unsere Shownotes verlinken, sodass ihr auch direkt wisst, wo ihr den Researching Diversity Podcast findet. Aber was ich dich jetzt erstmal fragen möchte mit der Entweder-Oder-Frage, weil wir dich ja auch im Vorgespräch ein bisschen kennenlernen durften, lieber Praxis, Wissenschaft oder Theorie?
Ich würde Wissenschaft sagen, ja. Wissenschaft. Ich habe ja in beiden Elementen gearbeitet. Vielleicht nur kurz die Korrektur. Ich habe in Bielefeld, Bremen und Southampton studiert, nicht nur in Southampton.
Oh, okay.
Aber doch, das Herz schlägt für die Forschung.
Okay, und ich werde dir die zweite Frage stellen und die bezieht sich so ein bisschen auf den Podcast, den du machst. Und wir haben uns gefragt, sprichst du lieber über Wissenschaft oder schreibst du lieber über Wissenschaft?
Beides. Also ich würde das 50-50 sagen. Ich rede total gerne über das, was wir machen, denn ich bin sehr überzeugt davon. Mhm. Aber ich schreibe auch sehr gerne. Also es ist das, ich denke, so alle Sinne werden zufriedengestellt in der Form.
Hast du also den Joker gezogen jetzt bei der
genau.
Frage?
Ja, genau.
Ja. Okay.
Weil da kann ich echt keine, nur eine Präferenz angeben. Also ich schreibe deswegen ja auch Science Blogging und Podcast sozusagen.
Mhm. Ja. Aber bei der nächsten darfst du den Joker jetzt nicht mehr ziehen. Bist du Quali- oder Quanti-Forscherin?
Quanti, ganz klar. Also Quali mache ich auch, aber ganz klar Quanti-Forschung.
Ja, da haben wir auf jeden Fall auch noch was gemeinsam, auch als Quantiforscherin. Und im Endeffekt sind deine Themen, mit denen wir uns ja auch heute beschäftigen, sehr stark in der quantitativen Forschung verankert. Wir wollen nicht negieren, dass es auch bestimmt qualitative Forschung dazu gibt, aber die einschlägigen Forschungen zu Muslimenfeindlichkeit sind ja schon auch in der quantitativen Forschung verankert, würde ich jetzt sagen. Ja.
Ja, ich würde sagen, in unserem Projekt Muslimische Perspektiven auf Islam und Muslimfeindlichkeit machen wir ja eine quantitative Umfrage, eine Online-Umfrage. Und mir ist im deutschen Kontext nicht so viele quantitative Befragungen sind mir nicht bekannt. Es gibt viele vereinzelte qualitative Forschung dazu, das schon, aber quantitative Umfragen schon, ja. Aber nicht so sehr mit der betroffenen Perspektive. Das ist mir im Deutschen nicht so sehr bekannt, muss ich sagen. Und daher würde ich die Frage mit Nein beantworten. Also ich denke schon, dass wir da jetzt erstmalig eine große Online-Umfrage.
Das finde ich auch super, super spannend, weil, wie gesagt, also zur Muslimfeindlichkeit gibt es super viel Forschung, auch zur Islamfeindlichkeit, aber die betroffenen Perspektive ist euch super wichtig. Warum?
In erster Linie deshalb, um überhaupt das Ausmaß zu verstehen und um überhaupt zu verstehen, was erfahren die Muslime. Wir haben verschiedene Fragen, und zwar die Fragen beziehen sich wie zum Beispiel auf das Verständnis von Islam und Muslimfeindlichkeit, also auf das Metakonzept. Von der Mehrheitsgesellschaft kann man fragen, ne, so Islam und Muslimfeindlichkeit, aber die Frage, was ist denn die muslimische Perspektive davon? Also was verstehen die selbst darunter? Die wurde so in der Art noch nicht gefragt im quantitativen Forschungskontext. Aber auch, wie soll man denn ohne die betroffenen Perspektive die Erfahrungen abbilden? Das ist unmöglich. Insofern denke ich, die Bedrohungen, die Hasstaten, Diskriminierungen, die man erlebt oder beobachtet, die kann man nur aus der betroffenen Perspektive empirisch gut ermitteln. Aber auch, wenn wir schon über die Erfahrungen reden, wir fragen auch die Folgen und Belastungen ab. Und ohne die betroffene Perspektive kann man ja auch gar nicht die Auswirkungen, die Folgen und die Belastungen abbilden. Also wie sich zum Beispiel diese Erfahrungen, die man macht, auf die körperliche und mentalen Zustände auswirken. Wenn ich die Betroffenen weglasse, dann muss ich mich fragen, auf was soll sich das denn beziehen, sozusagen? Aber auch, wenn ich jetzt weiter sozusagen unseren Fragebogenkatalog so im Kopf habe und die Fragen, die Bewertung der erfahrenen Feindlichkeit. Also, was macht eigentlich diese Erfahrung, die ich erlebt habe in Bezug auf meine Zukunftsaspiration, auf meine persönlichen Handlungsmotive? Das geht auch nicht ohne die betroffenen Perspektive. Was auch nicht ohne die betroffene Perspektive geht, sind die Strategien. Ich kann nicht von außen sagen, ach, das erleben Sie, das ist so eine Strategie, damit könnten Sie wahrscheinlich wunderbar damit umgehen, wenn Sie jetzt eine Feindlichkeit erlebt haben, denn das sind so bewährte Strategien. Also ich denke, Strategien im Umgang mit Islam und Muslimfeindlichkeit, also diese Haltungen und Positionen, die kann man nur empirisch gut ermitteln und valide ermitteln, wenn man die betroffenen Perspektiven. Was hilft und was hilft nicht sozusagen? Und das kann ich nicht von außen vorgeben. Aber auch die Bewältigung, ne, was ich gerade auch gesagt habe, die erfolgreichen Strategien, so der Resilienz, ne, also welche Resilienzfaktoren sind da? Wie soll ich die Schutzfaktoren denn ermitteln, wenn ich nicht die muslimische Perspektive Frage, die davon betroffen ist. Und auch, wie man das Leben plant oder die Zukunft antizipiert. Das geht nur, wenn wir mit den Personen, also wenn wir die Personen selbst befragen und nicht über sie forschen, was leider ja in Bezug auf die Forschung, was die muslimische Lebenswelt angeht, häufiger passiert.
Dazu kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu sprechen. Was ich an eurem Projekt auch super spannend finde, ist, also dadurch, dass ich ja auch mit quantitativen Umfragen arbeite, man merkt halt häufig, dass man so Ursachen, das Phänomen, Wirkungen, selten alles in einem Datensatz habt. Und das habt, sowohl das habt ihr als auch die betroffenen Perspektive. Das finde ich super, super spannend. Was mich da auch nochmal interessieren würde, geht es an sich um das Phänomen der Muslimfeindlichkeit im Generellen oder geht es auch um Einstellungen von Muslimen, auch beispielsweise zu anderen Gruppen?
Auch beides auf jeden Fall. Wir erfragen ja die Islam- und Muslimfeindlichkeit, aber auch, wie sie sozusagen auf die Erfahrung anderer Gruppen blicken. Es ist nicht im Schwerpunkt dieses Projekts, aber es ist ein Teil dieses Projekts. Und was ich erwähnen sollte, ist definitiv auch, dass das Projekt als Mixed-Method-Studie angelegt ist. Also ich bin nicht alleine in dem Projekt, ich bin die Projektkoordinatorin, aber ich habe wunderbare Kolleginnen aus der Uni Frankfurt, Meltem Kolocatan, Harira und Bär, die machen den qualitativen Part. Die machen sehr viele qualitative Interviews in Deutschland. Und wir aus dem IKJ in Bielefeld mit Andreas Zick als Projektleitung und Marco Eden auch ein Projekt bei uns hier angesiedelt, machen den quantitativen Part. Also wir ergänzen uns wunderbar. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal in einem Projekt zu Muslimen, dass beide Quanti und Quali, die Forschung, die du ja vorhin gestellt hast, dass die beiden Aspekte zusammenkommen und viele Ebenen von diesen Perspektiven auch quasi sich genauer anschauen und analysieren. Ich denke, der Königsweg, um ein Phänomen zu erforschen, ist ja eine Mixed Method Way sozusagen. Insofern denke ich, dass wir auch den Königsweg mit dem Projekt auch ausgebildet haben.
Ja, das finde ich auch super spannend. Was natürlich bei der Muslimenperspektive auch spannend ist. Es ist ja, also die Muslime sind ja nicht so organisiert wie die christlichen Religionen. Das heißt, wie identifiziert ihr eigentlich die muslimische Perspektive? Und damit zusammenhängend würde ich mich halt auch fragen, wer sind eigentlich eure Muslime? Wie identifiziert ihr die in erster Linie?
Das ist eine sehr gute Frage, denn das bezieht sich ja quasi auf, über wen reden wir sozusagen, welchen. In erster Linie möchte ich sagen, ich kann nicht über das Projekt und über die Stichprobe sagen, die Muslime. Ich bevorzuge immer, wenn ich auch über das Projekt oder generell über die Stichproben rede, die Muslime, die in unserer Stichprobe, ne, oder unsere Stichprobe, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, die Muslime haben das und das und das erlebt, ich glaube, das wäre wissenschaftlich nicht so korrekt. Also wir müssen immer noch dabei bleiben und unsere Stichprobe, unsere Daten zeigen. Und in unseren Daten geht es darum, dass wir das ist ein selektives Kriterium sozusagen. Wir befragen erst, ob sie sich selbst als muslimisch identifizieren. Das ist sehr wichtig, die eigene Selbstbezeichnung. Und dass man in Deutschland lebt sozusagen, überwiegend in Deutschland lebt und über 18 Jahre. Also das ist sozusagen, was unsere Stichprobe ausmacht. Wir befragen nach der Selbstbezeichnung sozusagen. Und ich hoffe, das hat so die erste Frage beantwortet. Im Grunde genommen, was wir mit der Religion machen, die Selbstbezeichnung, das kann man auch mit der Migrationsbiografie machen. Also ich sehe leider immer noch Forschungsstudien, wo man spricht über Kinder und Jugendliche oder was weiß ich was mit Migrationshintergrund. Und wenn ich dann mir das anschaue, dann heißt es ja, Mutter, Vater im Ausland geboren, deswegen ist das Kind ein, ne, oder ist diese Person dann in meiner Stichprobe hoch abgerutscht in die Kategorie mit Migrationshintergrund. Aber wenn man die Person selbst fragen würde, sehen sie sich denn migrantisch oder als Person mit Migrationshintergrund, würde vielleicht dann eine ganz andere Output rauskommen. Also wir fragen in unserer Stichprobe auf jeden Fall auch, wie sie sich selbst bezeichnen in Bezug auf die Ethnie. Das ist sehr wichtig gewesen, dass wir da nicht die Voice da unterbrechen von den Leuten, wenn sie sagen, sie sehen sich aber selbst ganz anders sozusagen. Und das kann man auch weiter auswirken auf Gender, ne, was wir ja auch machen. Also ich denke, diese drei Aspekte sind sehr wichtig, wenn wir von der Selbstbezeichnung Ethnie und wie man sich selbst kategorisiert, auch vielleicht von der migrantischen Perspektive heraus, aber auch aus der muslimischen Perspektive oder Gender-Perspektive.
Das hört sich super spannend an, was ich mich da auch, also weil die muslimische Perspektive, hast du ja selbst gesagt, ist es eine sehr heterogene Gruppe eigentlich, über die wir sprechen. Das heißt, macht ihr auch im zweiten Schritt sozusagen die Diversität innerhalb der Muslime zu erfragen nochmal, sodass ihr das auch nochmal aufzeigen könnt, dass es quasi muslimische Erfahrungen nicht gleich muslimische Erfahrungen sind?
Definitiv, also wir könnten nicht sagen, dass es die eine Muslime gibt. Also deswegen, wie ich ganz am Anfang auch gesagt, ich bevorzuge darüber zu sprechen, unsere Stichprobe, unsere Daten haben gezeigt. Wenn ich komme und sage, was die Muslime erlebt haben, dann würde ich, glaube ich, in eine sehr falsche Richtung gehen. Und die muslimische Lebenswelt ist sehr heterogen. Wir befragen ja auch quasi verschiedene Aspekte und auch Religiosität. Das muss man anerkennen. Ich glaube, als erstes muss man anerkennen, dass die muslimische Perspektive oder Muslime generell sehr heterogen sind. Das ist, glaube ich, eigentlich das Erste, was man im Mind haben sollte, wenn man mit so einer Forschung startet. Und auch in der quantitativen Forschung, ne, durch diese Fragen, die ich gerade eben genannt habe, mit der wir fragen natürlich nicht die Leute, ob sie fünfmal am Tag beten. Das ist ja auch völliger Quatsch zu sagen, beten sie fünfmal am Tag, dann sind sie für uns religiös. Das ist auch eine Frage, die sehr seltsam klingt. Man kann die Leute fragen, würden sie sich selbst als religiös bezeichnen? Punkt. Anstatt zu fragen, ach, sie beten fünfmal am Tag, dann rate ich mal sie als sehr religiös ein. Das ist auch nicht richtig. Die Personen selbst zu fragen, wie sie sich selbst sehen würden, ne? Ob sie sich nur teilweise religiös sehen oder sehr religiös sehen. Ich glaube, wenn man direkt fragt und die Perspektive reinbringt, dann gewinnt man in der Forschung und gewinnt auch in den Erkenntnissen. Und daher wollen wir ja die muslimische Perspektive so erfassen, sozusagen. In Bezug auf die qualitative Studie, da wird ja auch eine Bandbreite an muslimischen Personen sehr verschiedenen Berufen, in sehr verschiedenen Aspekten des Lebens befragt sozusagen.
Also, du meintest ja auch, euch geht es um muslimische Perspektiven, zu Muslimfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit. Wo würdest du da die Unterschiede sehen?
Also mit den Begriffen Islam und Muslimfeindlichkeit wird ja also wenn wir uns diesen Begriff anschauen, der ja vielleicht etwas misszuverstehen ist, weil es da sehr viele verschiedene Begriffe gibt. Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, dann gibt es noch den Term Islamophobie oder antimuslimischer Rassismus. Das sich so ein bisschen genauer anzuschauen, kann Sinn machen, denn wir wissen, dass zum Beispiel mit den Begriffen Islam und Muslimfeindlichkeit die objektive Existenz einer homogenen Gruppe, also in diesem Fall den Muslimen, suggeriert, wobei der Begriff der Muslimfeindlichkeit stärker die betroffenen Personen in den Blick nimmt. Also bei beiden Begriffen, auch beim Islam und Muslimfeindlichkeit, liegt der Fokus auf den individuellen Einstellungen gegenüber dieser Gruppe. Das ist sehr wichtig. Daher werden auch diese Ausschlüsse ausgeblendet, die ohne bewusste, feindselige Absicht und ohne Ungleichbehandlung stattfinden. Und diese eben haben auch für die Muslimen markierte Menschen in Deutschland Folgen, die wir dann auch in unserem Projekt uns genauer anschauen können, auf verschiedenen Ebenen, wie zum Beispiel im Alltag, durch Organisationen, Institutionen oder auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Und wenn wir uns, jetzt könnte man sich fragen, ja, Muslim-Islamfeindlichkeit, da, ne, wir fragen die nach den Einstellungen, ne, so sozialpsychologisch, sozusagen aus der sozialpsychologischen Perspektive. Dann haben wir ja auch noch den Begriff des antimuslimischen Rassismus. Da geht's eigentlich, ich glaube, antimuslimischen Rassismus kann man ohne das Konzept des Othering nicht erklären. Das hängt stark zusammen mit dem Konzept des Othering oder Veranderung sozusagen. Hier bedeutet eigentlich antimuslimischer Rassismus, dass erst im Prozess dieser Veranderung, des Othering, Menschen zu einer vermeintlich einheitlichen Gruppe zusammengefasst werden und dadurch fremd gemacht werden, sozusagen. Und jetzt könnte man sagen, Rassismus, antimuslimischer Rassismus, Muslime sind ja keine, es ist ja eine Religion, warum Begriff Rassismus da drinnen? Und die Verwendung des Begriffs Rassismus verdeutlicht dann hier dabei, dass diese Gruppe im Zuge dieses Prozesses überhaupt erst geschaffen wird oder auch, wie wir sagen, konstruiert wird. Und dass sich dann auch dies für diese markierten Menschen auch im Alltag institutionell und gesellschaftlich negativ auswirkt. Also wir sehen hier, man kann verschiedene theoretische Verständnisse haben, aber am Ende schauen wir uns sozusagen die Folgen und die Auswirkungen an. Und daher denke ich, dass es eine gewinnbringende Bereicherung sein kann, wenn wir uns verschiedene theoretische Blickwinkel auf den Blick haben. Denn die ergänzen sich maximal, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Also verschiedene theoretische Blickwinkel im Blick zu haben, ist sehr gewinnbringend. Also dass man nicht die eine Perspektive ausschließt, wenn man sich jetzt das aus der sozialpsychologischen Perspektive
Lang
anschaut.
lebe Interdisziplinarität, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und deswegen liebe ich es auch, das Projekt hier am IKG zu forschen, weil unser, ne, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Du bist ja mehr zum Beispiel Politikwissenschaftlerin, hast deine Dissertation jetzt auch gerade eingereicht. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Danke.
Wir haben am Institut Politikwissenschaftler, Soziologen, Historiker, Psychologen, Erziehungswissenschaftler und diese interdisziplinäre, das interdisziplinäre Zusammenkommen von den verschiedenen Disziplinen ist so eine große Ressource, dass ich mir eigentlich ab jetzt gar nicht vorstellen kann, nur monodisziplinär irgendwo zu forschen. Ich habe mich jetzt so sehr daran gewöhnt, auf diese interdisziplinären Debatten, die so gewinnbringend sind und Migration, Religion, Diversität, das sind Themen mit so vielen Korridoren, mit so vielen Fenstern, da nur aus einer Ebene darauf zu blicken, ohne die anderen mit quasi im Mind zu haben, ist für mich ab jetzt eigentlich gar nicht mehr denkbar. Klar, ich weiß, ich schaue mir das aus der psychologischen Perspektive an, weil ich Psychologin bin und auch da meine Profession habe. Aber der Austausch, ich meine, Wissenschaft lebt ja eben von diesem Austausch, das ist so gewinnbringend, dass es, wenn wir bestimmte Fragebogen konzipieren oder über unsere Forschungsideen debattieren, dafür haben wir unsere Research Classes, die von Andreas Zick unter anderem geleitet werden. Da kommen wir alle zusammen und tauschen unsere Ideen aus und am Ende denkt man, okay, ja, das könnte ich noch vielleicht dazu bringen. Und ich denke, Themen, die wir hier bearbeiten oder die ihr ja auch quasi bearbeitet, sind eigentlich in dieser jetzigen Zeit interdisziplinär zu erforschen. Also da, das ist für mich gewinnbringend.
Ja, ich würde jetzt auch hier ganz gerne einen Übergang zur kritischen Migrationsforschung finden. Das passt jetzt hier eigentlich ganz gut. Du hast jetzt schon in sehr vielen Aspekten irgendwie so eine Reflexion oder Kritik mit reingebracht. Also sei es jetzt um die Theorien, die verschiedenen Begriffe, die es gibt. Aber du hast vorhin auch angesprochen, dass so die Kommunikation von Ergebnissen in anderen Projekten zu dem Thema irgendwie in deinen Augen irgendwie kritikwürdig sind. Und mich würde jetzt vielleicht gerade am Beispiel von bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten zu Musliminnenfeindlichkeit interessieren, wo denn du da die Lücken siehst oder was du dabei kritisch betrachtest. So.
Generell, also die Kritik am bisherigen Forschungsstand, wie ich das auch vorhin erläutert habe, ist mir, wenn ich mir die Literatur anschaue, insbesondere im deutschsprachigen, akademischen Kontext, dass viel über die Muslime geredet wird und geforscht wird und auch sehr intensiv geforscht wird, jahrelang. Aber wenn man sich jetzt natürlich so ein bisschen genauer die Situation anschaut und auch vielleicht mit so einer reflexiven Haltung, wer forscht denn da über die Muslime? In den gesamten Arbeitsteam, also gibt es da Muslime sozusagen? Werden muslimische Kolleginnen zitiert? Werden die eingeladen? Wird da gemeinsam ein Fragebogen erstellt? Wird da gemeinsam darüber nachgedacht? Oder denkt man alleine in einer homogenen Gruppe über die Muslime nach, ohne die mit am Tisch sozusagen zu haben. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, André, die du gestellt hast. Und darüber mache ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken über diese kritische Perspektive, die wir hier in der Forschung haben sollten. Wenn ich mir Forschungsstudien anschaue, dann schaue ich mir auch immer an, wer die Forschung gemacht hat. Das ist, hat sich jetzt so bei mir bewährt. Also ich gucke mir immer die Person an, Also was für Forschungsperspektiven sind da und wie ist das Team auch zusammengebaut vielleicht oder wie war das Projektteam? Meistens ist es ja so, dass die Projekte nochmal so eine Homepage oder sonst noch was haben und dann kann ich mir zugucken, wurde da zum Beispiel nur über Geflüchtete geforscht, 2015, 16. Danach gab es ja einen Boom in der Wissenschaftswelt über die Fluchtforschung. Voilà, weil es dafür auch Geld gab, ne, für diese Art von Forschung. Und hat man geforscht nur über die Flüchtlinge oder geflüchteten Menschen? Oder hat man auch sich darum bemüht, dass man die Scholars at Risk oder von diesen War Areas hierhin eingeladen hat oder die auch gefördert hat? Wie hat man über Flucht geforscht? Ich denke, das wäre eine komplett eigenständige Arbeit. Wie haben wir von 2015 bis jetzt über Flucht geforscht in Deutschland? Das ist auch nochmal so ein Thema, was mich bei dieser kritischen Haltung auch beschäftigt, ne? Weil wenn wir über die muslimischen Personen reden, dann dürfen wir auch natürlich 2015, 16 nicht vergessen, die vielen Geflüchteten aus dem syrischen oder Nahostraum, die ja auch überwiegend den islamischen Glauben haben. Und da nochmal zu schauen, wie sich das Forschungsteam zusammensetzt. Auch jetzt so ein Podcast, ihr nennt ihr euch Melting Pot. Und es ist sehr schön zu sehen, dass ihr auch selbst sehr divers aufgestellt seid. Und das ist etwas auch, wo ich andocken kann und wo ich sagen kann, ach toll, ja, Melting Pot, genau, das leben die auch. Also das, was sie da suggerieren, leben sie auch. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in der Forschung und nichts Depressiveres, wenn man eine Studie durchführt oder ein Forschungsprojekt über solche wichtigen gesellschaftlichen Phänomene forscht, wie zum Beispiel Diversität, Migration, Religion, aber sich so homogen zusammensetzt, das kann ich gar nicht ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern bin ich da, ne, diese kritische Haltung dürfen wir nicht vergessen, wenn wir Forschung machen. Also forschen wir in unseren Büros, ne, so über irgendetwas oder forsche ich quasi in einer etwas kritischen, reflexiven Haltung, setze mein Team so zusammen, dass es auch Sinn macht, was ich da forsche. Das war eine sehr wichtige Frage, André. Danke, dass du die gestellt hast, denn ich denke, das ist etwas, worüber wir in der Forschung nicht so gern reden. Wir haben so viele Forscher und Forscherinnen mit verschiedenen Backgrounds, also Forscherinnen aus bestimmten Areas, die quasi gut forschen und die wir auch fördern sollten. Das ist Quatsch. Und diese Debatte kennen wir ja auch aus anderen Kontexten sozusagen.
Ja, danke für deine Erklärung. Du hast jetzt ja so ein bisschen erzählt, was macht für dich kritische Migrationsforschung aus und auch wem nützt sie oder woher bekommt man überhaupt Gelder so? Mich würde dann noch interessieren, was ist denn dann deine Idee dazu, wie man denn mit der nicht kritischen Forschung umgeht? Also es gibt ja dann zuhauf Forschung, die nicht kritisch gemacht wurde. Was passiert denn damit oder wie gehst du mit den Ergebnissen um?
Ich denke, dass die Wissenschaft von zwei Elementen lebt. Einmal von Austausch und einmal von Kritik. Auch die nicht kritischen Kollegen kritisieren. Und ich denke, das ist quasi ein Aspekt für mich, wovon Wissenschaft lebt und sich selbst quasi fortbringt. Und da mit Kollegen und Kolleginnen in den Austausch zu kommen und da auch Kritik auszuüben. Also Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sollten auch Kritik ausüben. Davon lebt ja die Wissenschaft. Wenn ich jetzt eine Forschung durchführe und überhaupt nicht dafür kritisiert werde, das würde ja sehr seltsam vorkommen, denn wir brauchen ja die Kritik und das Problem oder die Herausforderung, und die Lücke. Die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, war ja, wo ist die Lücke, ne? Wo ist quasi, also wo haben wir die Lücke gesehen, dass wir so ein Projekt da quasi auch uns hier angedockt haben, sozusagen.
Also lebt quasi die Forschung gleichermaßen von Interdisziplinarität und auch von Kritik.
Definitiv. Also
Ja.
hier am EKG, deswegen liebe ich es, hier zu forschen. Also ich denke, dass ich hier echt an einem Ort gelangt bin, wo ich auf der wissenschaftlichen Ebene sehr gut blühen kann, wenn man das so sagt. Denn die Austauschformate, die wir hier haben, ne, dass wir manchmal so einen Tag uns auch nehmen und debattieren, Rückmeldung, Feedback geben, Kritik, auch methodische Verbesserungen oder wie man bestimmte Ergebnisse besser analysieren oder kann, das ist sehr wertvoll. Das ist sehr, ich denke, die Wissenschaft, ihr kennt das ja, aber selbst auch, dass die Akademie an sich kein Ort sein sollte, wo man alleine sich durchkämpft. Das wäre ja sehr schade. Und am meisten macht es Spaß, wenn man damit in einem Team, in einem sehr guten Team, exzellenten Team sich zusammensetzt und sich auch ne, da Kritik und Feedback.
Ja, Forschung alleine funktioniert ja auch gar nicht, behaupte ich mal.
Ja, aber ne, wenn man da dieses, ne, wenn man da Konkurrenzdenken oder ich ziehe das jetzt komplett alleine, einsam durch und das klappt schon, das ist fatal. Ich glaube, so überlebt niemand in der Wissenschaft auf lange Sicht. Vielleicht überlebt die Person in der Wissenschaft, aber ich, wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich gucke mir die Gruppenkonstellationen genauer an. Auch in welche Teams ich oder in welche Teamkonstellationen ich reingehe oder in Forschungsprojekte. Wie ist die Gruppe aufgebaut? Wer ist da? Was hat die Person schon vorher gemacht? Das sind wichtige Elemente, um überhaupt forschen zu können. Denn ich forsche ja auch aus der migrantischen Muslim. Also ich bin ja selbst in der Minderheit, sei es in meiner religiös-ethnischen Ebene oder auch als Frau, wir wissen immer noch, dass Frauen in der Wissenschaft nicht so, also wenn wir den Professorinnenanteil uns anschauen, sind wir bei weitem nicht da, wo wir sein sollten. Und genau, wenn man dann in der Minderheit in der Forschung ist, dann schaut man sich ganz genau an, wo gehe ich hin, damit ich die Forschung durchführen kann, die ich durchführen möchte und nicht am Ende da anlande, dass man dann mir ein Thema aufdrückt und ich es quasi dann durchführen muss.
Wo ich jetzt auch noch mal eine Nachfrage hätte, weil wir reden über kritische und reflexive Forschung, was ich super wichtig finde, und die Gruppenkonstellation ist eines der wichtigeren Sachen, wo man halt erkennen kann, okay, wie wird über Themen geforscht. Ich würde jetzt noch mal inhaltlich fra vielleicht fragen, also wie siehst du, woran zeichnet sich für dich an inhaltlichen Kriterien vielleicht auch so eine kritische Perspektive aus? Sind es Fragen von Normativität, mit denen, die du da in Verbindung sehen würdest? Also, weil am Ende schreiben wir unsere Promotionen alleine. Woran würdest du an meiner Promotion vielleicht erkennen, ob ich kritisch oder reflexiv gearbeitet habe?
Ich würde das zum Beispiel ganz, ich mir so nur als Beispiel. Ich würde schauen, ich weiß jetzt nicht sehr intensiv, worüber du geforscht hast. Das werde ich zum Glück erst erfahren, wenn dein Buch publiziert worden ist. Nehmen wir mal an, du hast über geflüchtete Menschen geforscht. Dann würde ich in erster Linie schauen, wie spricht denn Merve über die geflüchteten Menschen? Ich musste letztens etwas begutachten, da drin stand, etwas wie die Roma-Flüchtlinge oder bulgarischen Flüchtlinge. Das stand da drin, das habe ich auch angemerkt, dass man das nochmal genauer explizit also explizit verfassen soll. Was meint man denn eigentlich damit? Ne? Einfach so, die bulgarischen Flüchtlinge haben das und das erlebt oder sind an dem Tag hier hingekommen. Oder ist das sind, also ob du darüber homogenisiert sprichst, das wäre für mich zum Beispiel ein Aspekt, da würde ich gucken, wie spricht denn eigentlich Merve über die Stichprobe oder über ihr, ne, also über ihren Gegenstand oder ihren Forschungsgegenstand generell. Nehmen wir mal an, also ne, als Forschungsgegenstand hast du Rassismus. Dann würde ich schauen, spricht sie nur von Konstruktion von Gruppen, wir haben gerade ja von antisemitischen Rassismus gesprochen, oder macht sie auch dazu den Aspekt des Power, Macht? Spricht sie auch über Machtverhältnisse? Wenn ich Arbeiten über Rassismus sehe, die nicht die Machtverhältnisse, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse im Blick haben, dann denke ich mir, da könnte man eigentlich noch so ein bisschen genauer drauf schauen. Das sind so die inhaltlichen so zwei Aspekte, einmal eine Stichprobe, ein Konzept sozusagen. Ich hoffe, dass es damit so ein bisschen klarer geworden ist, wo ich vielleicht das inhaltlich festmachen würde.
Super, vielen Dank.
Ja, ich würde jetzt auch langsam mal zum Ende unserer Folge kommen. Wir haben jetzt zumindest mal erfahren, warum das Sprechen, warum du den Joker eingesetzt hast beim Sprechen. Das war nämlich sehr schön, dich hier sprechen zu hören über das Projekt, in dem du arbeitest. Wir haben also was erfahren über den quantitativen Teil der Studie zu muslimischen Perspektiven auf Islamfeindlichkeit und haben vor allem ja auch erfahren, warum es so wichtig ist, die betroffenen Perspektive in den Blick zu nehmen. Und wir haben erfahren, warum es verschiedene Konzepte gibt, also Islamfeindlichkeit, Musliminnenfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und wie man sich mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten auseinandersetzen kann. Und haben dann ja noch über deine kritische Haltung und deine Reflexion über Forschung gesprochen. Also wer forscht denn eigentlich über Musliminnen und Muslime und wem nützt das eigentlich? Und wie kann man diese kritische Haltung in der Forschung vielleicht mit einbauen und sich selbst hinterfragen? Und ich frage mich jetzt, haben wir irgendwas wichtig? Gibt es die berühmten letzten Worte von Zeynep, die noch fehlen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Oder möchtest du noch jemanden grüßen? Oder ja.
Die berühmten wichtigen Worte oder die Take-Home-Messages, das meine Studierenden, dann gebe ich ja häufig Take-Home-Messages am Ende der Lehre. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, was ist ein Take-Home-Message? Ich würde sagen, dass man nicht genug über Migration vorstellt. Also uns verbindet ja sozusagen unsere Leidenschaft für die Migrationsforschung, sei es aus politikwissenschaftlicher oder psychologisch-soziologischer Perspektive. Ich denke, dass es nicht genug Forschung dazu geben kann und dass wir viel mehr vernetzen und austauschen sollten. Denn Migration alleine monodisziplinär zu forschen, das ist passé. It's actually passé. Und ich denke, viel mehr Austausch, viel mehr Vernetzung, viel mehr Diversität, wenn über diese Themen geforscht wird. Das wären so meine Take-Home-Messages. Und natürlich der Link eventuell. Ne? Also wir haben ja jetzt gerade so ein Meeting Researching Diversity Podcast, Melting Pot Podcast gemacht.
Ja.
Und ich denke auch, die Art von Wissenschaftskommunikation ist sehr wichtig. Und deswegen bin ich sehr froh, auch hier heute Gast gewesen zu sein. Denn Forschung, du hast ja gefragt, wie nützt die Forschung? Forschung, die allein nur meiner wissenschaftlichen Community dient, ist sehr mager. Also da sollte man auf jeden Fall diese Bridging, diese Brücken, Effekte haben, auch Wissenschaft, Praxis, Wissenschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Wissenschaft, Policy. Diese Brücken sind so wichtig, dass es am Ende darauf ankommt, auch ne, auf diese Wissenschaftskommunikationsformate. Wer hat eigentlich das, ne, wer hat eigentlich Zugang dazu übernommen, das zu hören, was ich mache? Nur die Wissenschaftler, ne, also nur Academic Journals lesen oder haben auch Menschen außerhalb der Wissenschaft Zugang zu meiner Forschung? Diese Fragen sind sehr wichtig. Genau, ich freue mich, dass ich heute mit euch auch so eine Brücke finden konnte, so eine wissenschaftskommunikative Brücke. Das
Und diese
war sehr schön.
Brücke lassen wir lebendig, würde ich sagen. Also mit der Energie, die wir im Dezember schon für Januar gelegt haben, halten wir euch einfach weiter auf dem Laufenden, was wir zusammen mit dem IKG und Incentum dieses Jahr noch auf die Beine stellen werden. Ich glaube, das sieht nach Kooperation auf und uns interessiert nicht nur Migration, sondern interessiert Migration interdisziplinär. Und ich glaube, daran knüpfen wir, denke ich, weiter an. Und das ist ein erster schöner Auftakt. Also Zeynep, sehr, sehr schön, dass du da gewesen bist. Und jetzt möchten wir noch mal ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen richten. Also vielen Dank, dass ihr uns auch in dieser Folge zugehört habt und abonniert uns gerne in den üblichen Plattformen, wo ihr uns hört. Gebt uns Kommentare. Ihr könnt auf dem Incentim Twitter-Kanal auch lesen, welche Folgen der Podcast hat und wer zu Gast ist. Und wir freuen uns auch über Kommentare und auch Anregungen, wen wir noch weiter an spannenden Gästen in der Podcast-Folge aufnehmen können. Zeynep, nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge mit dir zu machen. Andrea, vielen Dank fürs Mitmoderieren.
Gleichfalls.
Ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Schönen Tag noch und noch schöne vorweihnachtliche Zeit.
Ja, schöne vorweihnachtliche Zeit, schönes frohes neues Jahr. Da merkt man auch, wir sind Migrantisch und disziplinär. Wir nehmen alle Glückwünsche, die auch in Zukunft noch liegen, und vorweihnachtlichen Glückwünsche. Tschüss.
Tschüss, danke.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.